Römer 8, Verse 28 bis 39. Und das ist Gottes lebendiges Wort. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn, die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe, aber in all dem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. In meinem Büro hängt rechts über meinem Computerbildschirm ein A4-Blatt mit Psalm 23, schön bunt angemalt. Und ich habe mich letztes Jahr mit dem Bernd getroffen und wir haben gemeinsam Psalm 23 durchgeackert, haben uns mehrmals getroffen und immer nur einen Vers miteinander angeschaut. Und das hat mich sehr gefreut und das hat mich sehr bereichert. Und ein Vers, der mir ganz besonders neu wertvoll geworden ist, ist Psalm 23, Vers 6, der letzte Vers von Psalm 23, wo es heißt, und das ist, was David sagt, nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Und wenn man sich den Vers wirklich mal bewusst zu Gemüte führt, einfach nur einmal den Vers drüber reflektiert, so wie wir das gemacht haben und sich austauscht darüber, das ist gewaltig, was da eigentlich für eine Realität zum Ausdruck kommt, die der David für sich beansprucht hat. Der David war überzeugt, dass nur Güte und Gnade ihm folgen werden, sein Leben lang. Also nur, nicht hauptsächlich Güte und Gnade oder manchmal Güte und Gnade, sondern nur. Und er war überzeugt, dass er im Haus des Herrn bleiben wird, immer da. Nicht vielleicht oder wenn ich mich fest anstreng, sondern immer da. Und das sind die zwei Dinge, die einem Menschen Sicherheit geben, oder? Im Leben. Nach diesen beiden Dingen sehnt sich jeder Mensch, nämlich erstens, dass es ihm gut gehen möge und dass in allem, was passiert im Leben, man getragen ist von der Überzeugung, dass Güte und Gnade am Werk sind in meinem Leben. Und dass ich ein Ziel vor Augen habe, das mir niemand mehr nehmen kann. Ich werde bleiben im Haus des Herrn, immer da. Nichts kann mich davon abhalten, an meinem Ziel anzukommen. Der David hat eine Grundüberzeugung gehabt, mit anderen Worten, die da lautet: Egal was passiert, Gott meint es gut mit mir. Güte und Gnade sind da am Werk. Und egal was passiert, bei Gott bin ich sicher. Und ich werde bei ihm bleiben, immer da. Und das ist schneller gesagt als geglaubt, oder? Ich meine, wir kennen Römer 8, 28, vielleicht sogar auswendig. Haben wir jetzt oft gehört, oder? Auch in den letzten Predigtreihen, bei unserem Lauf des Lebens, wo es ums Durchhalten geht. Was gibt mir Halt? Was ist mein Anker? Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Wir wissen das. Wisst ihr, was ich mich gefragt habe in der Predigtvorbereitung hier? Ich habe, oder auch damals, wo wir Psalm 23 betrachtet haben, woher hat der David das denn so genau gewusst? Der hat Römer 8, 28 noch nicht gehabt. Der hat doch noch nichts gewusst von Jesu Werk am Kreuz. Woher hat der David diese Überzeugung gehabt, dass nur Güte und Gnade ihm folgen werden sein Leben lang und er bleiben wird im Haus des Herrn immer da? Woher hat der David das gewusst? Mit dem so viel von Gottes Offenbarung und der praktisch größten Offenbarung seines Sohnes, wenn das der David noch nicht gesehen hat. Und ich glaube, die Antwort liegt darin, dass der David erwählt war von Gott. Der David wusste, Gott hat mich erwählt. Und wir kennen die Geschichte, wie das gelaufen ist aus 1. Samuel, oder? Wie Samuel den Auftrag von Gott bekommt, einen neuen König zu salben und die 7 Söhne Jessis, da alle einer besser geeignet als der andere für das Königsamt sozusagen, eine größer und stärker als der andere. Und wen trifft es aber? Den David, den unbedeutenden Hirtenjungen David, der weder groß noch stark noch herausragend war in irgendeiner Art und Weise. Gott hatte ihn erwählt zum König. Und Erwählung war für David ohne Zweifel die Grundlage für seine Zuversicht, weil er gewusst hat, all die Verheißungen Gottes, die darf ich mir zugestehen, weil ich, nicht weil ich so gut bin und weil ich alles immer richtig gemacht habe. Wir kennen den David und was er alles falsch gemacht hat. Aber er wusste, er ist erwählt. Und diese Erwählung ist die Grundlage für seine Sicherheit im Psalm 23, Vers 6. Und diese Erwählung ist auch die Grundlage für unsere Sicherheit als Kinder Gottes. Wenn wir Psalm 23 lesen oder wenn wir Römer 8, 28 lesen, die Grundlage, warum wir sagen können, ja, das stimmt für mich, ist unsere Erwählung. Dass Gott uns erwählt hat, seine Kinder zu sein. Und das ist deswegen auch die Festigkeit, die Grundlage für unser Durchhalten. Wir befinden uns ja im Endspurt unseres Lebens, hätte ich fast gesagt, unserer Predigtreihe über das Leben und über das Durchhalten im Leben als Christ. Und dieser Psalm 23, Vers 6 und Römer 8, 28 bilden praktisch eine Parallele ab, oder? Wir wissen, wir teilen diese Überzeugung von David. Es ist hier nur einfach anders ausgedrückt, dass alle Dinge zum Besten dienen, dass nur Güte und Gnade uns folgen unser Leben lang. Ja, und David wusste um seine Auserwählung. Was ist es in Römer 8, 28, das uns sicher sein lässt, dass daraus für uns gilt? Und da ist die Antwort, es ist auch die Erwählung, die der Paulus hier hineinbringt. Römer 8, 28 gilt, weil, wem gilt Römer 8, 28? Denen, die Gott dienen? Nein, lieben. Und diese Liebe ist keine Eigenleistung. Diese Liebe ist eine Reaktion auf wer Gott ist und was er getan hat. Und das sehen wir im Rest von Vers 28. Denen, die Gott lieben, gilt diese Sicherheit. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Auserwählt. So wie David damals. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, weil wir Gott Berufene sind, Auserwählte sind, alle Dinge zum Besten dienen. Und diese Auserwählung, das gibt uns die Sicherheit, die Grundlage dafür, dass wir auch am Ziel ankommen. Und das zeigt uns der Paulus jetzt ganz deutlich in den Versen 29 bis 30, weil Vers 28 kann nicht alleine stehen bleiben. Da folgt nämlich ein Denn. Und dieses Denn ist die Erklärung dafür, warum wir uns dessen bewusst sein können. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denn jetzt kommt die Erklärung, jetzt kommt die Grundlage. Und was Paulus uns als Grundlage hier gibt, ist eine Kette von 5 unzerbrechlichen Tatsachen, eine Kette, die uns bis in den Himmel hinein verankert, an die wir festgemacht sind, als Erwählte, als Gläubige, die keiner zerbrechen kann. Eine Kette von 5 unzerbrechlichen Tatsachen präsentiert uns jetzt der Paulus in Römer 8, 29 bis 30. Und die möchte ich jetzt nochmal lesen, diese Kette. Denn die er ausersehen hat, das ist Glied Nummer 1, die hat er auch vorherbestimmt, das ist Glied Nummer 2, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Jetzt geht es weiter in Vers 30. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, Glied Nummer 3. Die er berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht, Glied Nummer 4. Und die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch, Glied Nummer 5, verherrlicht. Was der Paulus uns hier zeigt, ist, dass von Ausersehung bis Verherrlichung ein Glied ineinander greift und unzerbrechlich zusammenhängt. Und es heißt, dass die, die ausersehen sind, auch vorherbestimmt sind, auch berufen sind, auch gerecht gemacht sind und auch verherrlicht sind. Und das Interessante hier an dieser Kette ist, dass das Wort verherrlicht auch in der Vergangenheitsform geschrieben steht. So als wäre es schon so gut wie fix. Weil es fix ist. Wir sind verherrlicht, Vergangenheitsform. Es ist vollbracht. Und diese Kette ist es, die uns an diese Gewissheit bindet und die uns hält, dass nur Güte und Gnade uns folgen unser Leben lang und wir bleiben werden im Haus des Herrn immer da, als Kinder Gottes, als seine Erwählten. Und ich möchte diese Kette ganz kurz nochmal beleuchten. Wir sind, Vers 29, ausersehen. Was heißt ausersehen? Ausersehen heißt liebend erwählt. Gott hat dich liebend erwählt. Epheser 1, Vers 4. Ich fange mit Vers 3 an zu lesen und ihr könnt auch dorthin blättern, wenn ihr wollt. Epheser 1, Vers 3 und dann Vers 4. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Wie er uns in ihm, jetzt kommt's, auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. Vor Grundlegung der Welt hat Gott gesagt, ich habe Stefan liebend ausersehen. Gewaltig. Vor Grundlegung der Welt. Ausersehen. Und deswegen auch, Glied Nummer 2, vorherbestimmt. Die hat er auch vorherbestimmt. Und zwar vorherbestimmt, dass sie seinem souveränen Plan folgen. Und dieser Plan ist, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Wir werden wieder zu dem, wozu wir ursprünglich geschaffen sind, in Gottes Plan. Und Gott hat uns dazu, die er erwählt hat, vorherbestimmt. nicht nur auserwählt in Liebe, sondern auch vorherbestimmt, sprich unumstößlich seinem Plan gemäß folgend. Und es ist Gott, der das bestimmt hat. Wir werden dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet. Er hat es vorherbestimmt. Es ist sein Plan mit uns. Und die er auch vorherbestimmt hat, also denen er seinen Plan gemäß ausgesucht hat, die hat er auch berufen. Und da ist Gott aktiv geworden in deinem und meinem Leben. Er ist uns aktiv nachgegangen, ist wirksam geworden, hat Umkehr bewirkt, hat uns in die Nachfolge gerufen. Er hat uns auserwählt vor Grundlegung der Welt, vorherbestimmt und auch berufen in seine Nachfolge. Das ist, wo du es das erste Mal bemerkt hast, dass Gott dich ausersehen hat und vorherbestimmt. Dort wurde es spürbar für dich, weil du seinen Ruf gehört hast und ihm gefolgt bist. Und die er berufen hat, die er zur Umkehr geführt hat durch die Kraft seines Heiligen Geistes, hat er auch gerecht gemacht in Christus. Durch den Glauben, der lebendig geworden ist in dir, bist du gerecht gemacht. Du stehst gerecht vor Gott, in Gottes Augen stehst du gerecht gemacht vor ihm, ohne Sünde und ohne Schuld, weil Christus sie getragen hat für dich ein für allemal. Und letztes Glied, er hat uns auch verherrlicht. Noch nicht, aber irgendwie schon. In der Vergangenheitsform geschrieben, weil es praktisch geschehen ist. Und hier sehen wir das von A bis Z, von Außersehen bis zum Ziel, bis in die Verherrlichung. Gottes souveräner Plan sich durchzieht. Und dass diese Kette an Ereignissen von niemandem zerbrochen werden kann. Von Ewigkeit zu Ewigkeit erwählt und damit sicher. Das ist die Realität aus Römer 8. Das ist die Erklärung, warum wir aber wissen, warum Paulus diese Überzeugung hat, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Du kannst diese Überzeugung nur dann haben, wenn du wirklich unumstößliche Heilsgewissheit hast. Und diese Heilsgewissheit haben wir nur, wenn Gottes souveräne Erwählung und Gottes souveräner Plan und Gottes souveräne Berufung und Rechtfertigung und Verherrlichung dahinter steht. Die er ausersehen hat, hat er vorherbestimmt. Die er vorherbestimmt hat, hat er berufen. Die er gerecht gemacht hat, hat er gerecht gemacht. Und die er gerecht gemacht hat, hat er verherrlicht. Und da gibt es kein Wenn und Aber in diesem Vers. Es ist eine unzerbrechliche Kette, die mich an Gottes souveräne Retterliebe so bindet, dass sie bis in die Ewigkeit hineinreicht, mich in die Verherrlichung bringt, von A bis Z. Und das gibt Sicherheit. Das gibt Sicherheit, auch wenn mich tiefstes Leid trifft, auch wenn mich größte Sünde befällt. Gib mir das Sicherheit. Und deswegen kann David, der Mörder und Ehebrecher, sagen, nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Deswegen kann er das sagen. Es gibt zwei sehr gängige Widersprüche zur Lehre von Gottes Erwählung, wo Leute sagen, Moment mal. Das kann ja so nicht ganz stimmen, oder? Was ist nämlich mit unserem sogenannten freien Willen? Wenn Gott mich vor Grundlegung der Welt erwählt hat, was ist mit meiner Entscheidung? Leute können sich doch gegen Gott entscheiden, oder? Und das sehen wir ja auch die ganze Zeit, oder? Wir sehen, wie Leute dem Evangelium widerstehen. Wir sehen, wie Leute sagen, verschwind mal mit Jesus. Ich will nichts mit Jesus zum Tun hier. Was ist damit? Mit dieser Entscheidung? Ist das keine Entscheidung, die Leute wirklich treffen? Und die Antwort ist ja. Das ist eine Entscheidung, die Leute wirklich treffen. Und Jesus bestätigt das auch. Blättert mit mir zu Johannes 5. Leute entscheiden sich gegen Jesus. Und wir sehen das in unserer Verwandtschaft, in unserem Freundeskreis, in unserem Arbeitsplatz. Wir sehen das auf der Straße, dass Leute sich gegen Jesus entscheiden. Und Jesus bestätigt das in Johannes 5. Und ich lese Verse 39 bis 40. Da steht Folgendes. Und das ist Jesus, der hier spricht und sagt zu den religiösen Leitern damals, er sagt zu ihnen, ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Und jetzt Vers 40. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen. Die Leute entscheiden sich gegen Jesus. Das ist eine Tatsache. Gleichzeitig stimmt es aber auch, dass ohne Gottes erwählende Liebe niemand eine Entscheidung für Jesus treffen kann. Das stimmt gleichzeitig. Ein Kapitel weiter, Johannes 6, schaut mal Verse 44 an. Das ist auch Jesus, der spricht. Und er sagt zu den Juden in Vers 44, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat. Das heißt, in Kapitel 5 sagt Jesus noch, ihr entscheidet euch nicht, zu mir zu kommen. Und in Kapitel 6 sagt Jesus, niemand kann kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn. Und dasselbe wiederholt er dann nochmal im selben Kapitel in Vers 65. Vers 65 in Johannes 6 sagt Jesus, und er sprach, darum habe ich zu euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn von meinem Vater gegeben. Ohne die liebende Erwählung des Vaters vor Grundlegung der Welt kann niemand sich für Jesus entscheiden, sondern nur gegen Jesus. Und das wiederholt sich ganz oft in der Bibel. In Apostelgeschichte 13, Vers 48 heißt es zum Beispiel, und es wurden alle die gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Bestimmt waren. Ja, wir können widerstehen. Die Leute widerstehen die ganze Zeit dem Evangelium. Aber wenn Gott dich liebend erwählt hat, dann wirst du dich nicht dagegen entscheiden. Weil Gottes souveräne Gnade in deinem Leben zu Gottes unwiderstehlichen Gnade wird. Unwiderstehliche Gnade. Und unwiderstehliche Gnade heißt nicht, dass wir nicht widerstehen können. Wir können widerstehen. Aber unwiderstehliche Gnade bedeutet, dass Gott in seiner Gnade uns Jesus Christus als unseren Erlöser so herrlich vor Augen führt, dass wir nicht mehr widerstehen können, als zu sagen, O sei du mein Herr und Retter. Das ist gemeint mit unwiderstehlicher Gnade. Gott überwindet unseren realen Widerstand, sodass wir uns entscheiden und dann freiwillig mit Kopf und Herz unseren Widerstand aufgeben, weil wir gleichzeitig nicht anders können, weil uns Jesus so herrlich als Retter vor Augen geführt ist, wenn der Heilige Geist sein Wunder tut in uns und uns Glauben schenkt. In dem Moment können wir nicht mehr anders, wo uns die Augen geöffnet werden für Gottes Gnade und Liebe und Vergebung, und darum ist Gott souverän in unserer Errettung, weil er seine Gnade so unwiderstehlich in unser Leben hineingießt, dass wir nicht mehr Nein sagen können zu ihm. Weil Gottes Gnade uns überwältigt hat. Und ich kann mich erinnern, wie das in meinem Leben passiert ist. Ich bin gläubig aufgewachsen. Ich habe mich mit 5 bekehrt als Kind. Sozusagen, halt in meinem kindlichen Verständnis. Natürlich habe ich Ja zu Jesus gesagt, wenn mein Kinderstundenleiter und der Gemeindeleiter und meine Mama und meine Freunde alle gesagt haben, es ist gut, mit Jesus zu gehen. Natürlich habe ich mich dafür entschieden, mit Jesus zu gehen. Bewusst, öfter. Auch im Kinderlager. Aber nicht, weil die Menschen dort so unwiderstehlich waren. Ich habe es einfach für sinnvoll erachtet, weil ihr Zeugnis in meinem Leben schon was bedeutet hat. Aber es ist erst in meinen Teenagerjahren gewesen, wo ich rebelliert habe gegen mein Leben mit Gott. Auf verschiedensten Ebenen. Wo ich auch Widerstand geleistet habe. Als Jesus mir langsam in meiner Reife als im Erwachsenwerden gezeigt hat, was es eigentlich bedeutet, wirklich sein Nachfolger zu sein. Ich habe mich gewehrt dagegen. Und es war ein richtiger Kampf, eine Rebellion, mein Widerstand war echt. Ich habe zu vielem Nein gesagt. Bis zu diesem einen Moment, als ich im Angesicht meines Lebens auf die Knie gegangen bin in meinem Zimmer und ich nicht mehr anders gekonnt habe, als zu Jesus zu sagen, oh Jesus, ich will nichts mehr, als dass du mein Retter bist. Weil er mir die Augen geöffnet hat für seine unwiderstehliche Gnade. Da hat es kein Verhandler mehr gegeben. Da bin ich auf Knie gegangen und habe nur noch gesagt, ja, Jesus. Ja, Jesus. Ja, Jesus. Weil Gottes Gnade über mich drüber gewäschen hat, da ist nichts mehr stehen geblieben von meinem Widerstand. Es war eine echte Entscheidung. Mit Herz und Verstand. Aber eine echte, unwiderstehbare, souveräne Gnade ist dahinter gewesen. Weil Gott mich vor Grundlegung der Welt erwählt hat. Epheser 2 sagt es, glaube ich, am allerdeutlichsten für der ganzen Bibel. Epheser 2. Epheser 2. Epheser 1 haben wir schon gehört, oder? Wer uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. Und jetzt in Epheser 2 sagt uns der Paulus, wie das konkret zustande kommt. Gott aber, Vers 4, Epheser 2, Verse 4 bis 9, die kann man sich dick anstreichen in der Bibel. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch unsere Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Denn, Vers 8, aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Ja, durch den Glauben. Das stimmt, es ist unser Glaube, es ist ein reeller Glaube, es ist ein echter Glaube. Ich bin nur echt in echtem Glauben auf Knie gegangen. Aber es ist Gottes Gabe gewesen. Damit ich mich nicht etwa rühme, damit ich nicht irgendwann im Himmel stand bei Gott und sage, Ehre sei Gott auf ewig für seine Erlösung von mir und Ehre sei mir, weil ich, Stefan, die richtige Entscheidung getroffen habe. Das wird sich nicht spielen im Himmel. Niemand wird das sagen können. Niemand wird sagen können, Ehre sei Gott und Mensch, bin ich froh, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Gottes Gabe ist es. Wir sind tot gewesen in Übertretungen. Wie gut kann ein Toter auf etwas reagieren? Wie entscheidungsfähig ist ein Toter? Gottes Gnade ist es. Ja, Leute entscheiden sich jeden Tag gegen Jesus. Aber wenn Gottes souveräne, unwiderstehliche Gnade kommt zu seinen in Liebe Ausersehenen, dann folgt die Kette. Vorherbestimmt. Berufen. Gerecht gemacht. Verherrlicht. Und deswegen können wir sagen, nur Güte und Gnade folgen mir mein Leben lang. Ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da, weil sie eine souveräne Erwählung hinter dem steht. Nichts kann mir mehr aus seiner Hand rissen, nicht einmal mehr ich selber. Und die zweite Reaktion, Gegenreaktion gegen das ist natürlich jetzt, ja gut, dann kann ich ja tun, was ich will. Dann kann ich jetzt so richtig die Sau rauslassen als Christ, weil ich bin eh errettet. Das kann ja gar nichts mehr schief gehen, oder? Das ist die zweite Argument gegen Erwählung. Aber schau dir die Leute mal an, die von ihrer Erwählung in Christus überzeugt sind. Schau dir die Leute mal an. Was sind das für Leute? Sind es Leute, die jetzt die Sau rauslassen und sich in Sünde suhlen, als wie ein Schwein? Sind das die Leute? Sind die Leute, die von der Erwählung durch Gott getragen sind? Sind das wirklich die Leute? Und die Antwort ist, nein. Sondern das sind die Leute, die in die Mission gehen. Das sind die Leute, die in Vollzeitdienst gehen. Die ihr Leben ausschütten vor Jesus. Und die haben alles gegeben. Das ist der Effekt, wenn du an Erwählung glaubst. Nicht, dass du jetzt alles tun kannst, was du willst, sondern der Effekt, von dem getragen sie, von der Überzeugung, die der David hat, die der Paulus hat, ist, dass du dein Leben ausschüttest vor Jesus als Trankopfer. Für ihn. Das ist, was Erwählung mit dir macht. Und die Praxis zeigt es. Von Menschen, die wirklich das Evangelium wirklich verstanden haben, die geben dir Leben für Jesus. Auserwählung ist eine herrliche und gottverherrlichende Tatsache im Leben und in Ewigkeit. Und der Paulus ist so ergriffen von der Tatsache, dass er jetzt sieht, was wollen wir nun hierzu sagen? Blieb dann Paulus jetzt echt einmal die Spucke weg? Das wäre es jetzt, ha? Dass dann Paulus einmal die Spucke wegblieb. Ist Paulus sprachlos? Nein, natürlich ist er nicht sprachlos. Aber er sieht, was wollen wir nun hierzu sagen, wenn das wirklich stimmt? Wenn ich vor Grundlegung der Welt bin und in Gottes Hand so sicher bin, was will man da noch sagen? Und er zeigt, was Sicherheit bedeutet, wenn man in dem wirklich getragen ist. 4 rhetorische Fragen stellt der Paulus jetzt. Und er posaunt die Frage raus, so als Täter in der Welt auf Antwort warten. Kommen schon! 4 rhetorischen Fragen. Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Hä? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Wer will uns verdammen? Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Ihr müsst euch der Paulus vorstellen, wie er da steht und das aussieht in die Welt, in die Arena des Glaubens stellt er sich, vor einer sichtbar ungläubigen Welt und vor einer unsichtbar dämonischen Welt und ruft in aller Freimut diese 4 Fragen aus und wartet auf eine Antwort ganz mutig. Also ich stelle mich nicht so schnell auf den Marktplatz und posaune das so aus. Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Ich glaube, da kommen ein paar Leute her und sagen mal ihre Meinung. Aber die Antwort auf die Frage ist immer niemand. Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Niemand. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Niemand. Wer will uns verdammen? Wer will uns doch noch in die Hölle hineinbringen? Niemand. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Niemand. Und das ist das Schöne an einer rhetorischen Frage. Sie bringt irgendwie die Antwort gleich mit sich. Niemand. Paulus fordert mit seinen rhetorischen Fragen alle Mächte der sichtbaren und unsichtbaren Welt da in Römer 8 ausser. Posaunt die Frage ausser. Weil er weiß, es gibt kein Mensch und es gibt keine Macht,
die gegen uns sein kann. Wenn Gott für uns ist, niemand kann die Auserwählten Gottes mehr beschuldigen, verdammen, scheiden von der Liebe Christi. Niemand. Und der Paulus ist aber um unseretwillen so nett und gibt uns doch ein paar Antworten zu seinen rhetorischen Fragen. Und die gehen wir jetzt ganz zum Schluss noch durch. Erstens, ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Vers 31. Schau, wenn der Paulus jetzt nur gefragt hat, wer kann gegen uns sein? Ich meine, da finden wir viele Antworten, oder? Schau dir mal die verfolgten Geschwister an. Schau dir deine Nachbarn an, meine Nachbarn oder meine Arbeitskollegen. Es gibt viele Leute, die uns für unseren Glauben, die gegen unseren Glauben sind, die vielleicht gegen uns sind auch, ja? Es gibt viele Leute, die uns verfolgen. Alle Welt ist gegen Christen. Und deswegen fragt der Paulus nicht einfach nur, wer kann gegen dich sein, weil da gibt es viele Leute. Er sagt, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen dich sein? Mit anderen Worten, wenn Gott für uns ist, wer kann der Güte Gottes für uns etwas entgegenbringen? Wer kann außerhalb dessen, was Gott für uns zulässt oder für gut erachtet, gegen uns vorgehen? Niemand. Und vielleicht denkst du, ja, vielleicht ändert ja Gott seine Meinung doch. Vielleicht sieht er sich bei einem Glied von der Rakete dann plötzlich beim Stefan. Was war's, Stefan, ich überleg's mal anders. Ich habe mir das damals so gedacht, aber irgendwie zahlt sich das nicht aus mit dir. Das wird Gott niemals machen. Warum nicht? Vers 32. Schau, was es Gott kostet hat. Vers 32. Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Sprich, auch die restlichen Glieder dieser Kette. Wenn Jesus für mich gelitten hat, wenn es Gott, wenn es Gott nicht schade war, zum seinen Sohn für mich, Stefan, opfern, dann wird er jetzt nicht auf halbem Weg sagen, aber Stefan, lassen wir das wieder. Weil dann wäre ja Jesu tot für mich am Suchs gewesen. Und das ist Gott viel zu wertvoll, um das zu machen. 2. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Vers 33. Und ich kenne mehrere, die mich beschuldigen. Erstens wollen mich gewisser. Zweitens der Ankläger, Satan. Satan als Wort bedeutet Ankläger. Er klagt mir an und sucht die Anklageschrift von mir ständig aus zum Weiter vor Gott. Und drittens, wer klagt uns noch an? Ja, die Menschen, oder? Die warten nur drauf, bis der Pastor endlich mal ein Schimpfwort sagt. Ha! Oder? Die Leute schauen auf uns, die wir uns Christen und Nachfolger Jesu nennen. Und klagen uns an, wenn wir mal einen Fehler machen. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Viele möchten's, aber keine Anklage wird standheben. Es haftet nicht an uns. Weil die er ausersehen hat, hat er vorherbestimmt, berufen und auch gerecht gemacht. Gerecht gemacht. Und damit Punkt 3 stellt sich auch die Frage, wer will uns verdammen? Vers 34. Antwort niemand. Haben wir in Vers 1 schon gehört. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und Vers 34 ist die Erklärung dazu. Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Es gibt keine Verdammnis. Und wenn du mal im Himmel bist und du schockst vor dem Richterstuhl Jesus, Jesu Christi, vor dem Gericht, dann wird der Satan kommen und die anklagen. Und dann wird es so, auf welcher Basis soll ich Stefan richten? Und dann wird der Satan kommen und er wird einen Umschlag aufmachen und dann wird er meinetwegen eine DVD rausholen und dann seht er, da oben ist Stefan sein ganzes Lehrer. Und damit es ein bisschen schneller geht, hat er alles zusammengeschnitten, was schlecht ist in seinem Lehrer. Ist nicht viel kürzer, aber ein bisschen. Und auf dieser Basis wird der Stefan gerichtet und dann legt er die DVD ein. Und dann wird alle Welt, das Gericht, die sichtbare und unsichtbare Welt, wird sehen, was der Stefan alles falsch gemacht hat. Und in dem Moment will der Satan auf Play drücken und dann kommt Jesus und sagt, stopp. Gib mir die DVD. Und der Satan wird sie ihm geben müssen, weil Jesus dafür zahlt hat. Und Jesus wird das Ding hier, der Schredder einschalten und so machen. Und die Basis, auf der ich gerichtet werde, wird folgendes sein. Jesus wird einen goldenen Umschlag hier und eine DVD über sie in Leber aussehen. Und er wird dir DVD einlegen. und sind lieber abspielen lassen und sagen, das ist die Basis, aufgrund derer der Stefan gerichtet wird. Freispruch. Keine Verdammnis. Und das heißt, wir dürfen jeden Morgen ganz neu anfangen. Seine Gnade ist jeden Morgen neu. Und wir dürfen jeden Abend mit Gott Frieden machen und im Frieden ins Bett gehen. Mit der Überzeugung, dass nur Güte und Gnade mir folgen, während mein Leben lang. Und lieber Gott, sie darf immer da. Und letzte Frage, wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Es gibt viele Dinge, die uns an Gottes Liebe zweifeln lassen. Der Paulus zählt Zimne auf. Trübsal, Angst, Verfolgung, Hunger, Blöße, Gefahr, Schwert. Und vielleicht glauben wir in einem schwachen Moment, dass wir von Gottes Liebe trennt sind, wenn wir sowas erleben. Wenn uns für derne Dinge uns trifft. Vielleicht zweifeln wir. Aber der Paulus sagt, wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Antwort, nichts. Nichts. Und ja, es ist eine Realität. Die Liebe Christi bedeutet nicht, dass wir vor derne sieben Sachen verschont blieben. Das ist nicht, was Jesu Liebe bedeutet. Jesu Liebe bedeutet, dass wir trotz der sieben Sachen geborgen sind in Jesus. Vers 36, wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe, das ist eine Realität im Leben von Gottes Volk, von uns als Christ. Aber wir wissen, dass wir in dem schlimmsten Leid auch geliebt sind. Vers 37, wir sind Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Und das ist auch in der Vergangenheitsform. Warum ist das in der Vergangenheitsform? Weil Jesus uns geliebt hat vor Grundlegung der Welt und weil er so bewiesen hat vor 2000 Jahren am Kreuz. Dazu haben wir seine Liebe. Und sie ist uns vor Augen geführt. Das ist der Beweis. Und unser Mitleiden mit Jesus vereint uns mit ihm, der uns liebt und überwindet mit uns die Welt. Ich bin gewiss, und das ist der Schluss. Was für ein wunderbarer Schluss ist das in Römer 8. Was für ein wunderbarer Schluss. Kapitel 8, Vers 38 und 39. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Warum kann uns nichts scheiden von der Liebe Gottes? Weil sie von Ewigkeit zu Ewigkeit, von A bis Z, gilt durch Gottes souveräne Erwählung. Und das wird uns helfen, durchzuhalten auf unserem Weg in die Herrlichkeit. Das wird uns helfen, zum Wachsen durch Leid hindurch. Das wird uns helfen, zum Werten für Leute. Überwind du den Widerstand von der Person, Herr Jesus. Überwind du. Und wir geben die frohe Botschaft weiter, weil wir wissen, dass Leute jetzt Widerstand leisten gegen Jesus. Aber dass in seiner souveränen Gnade Jesus diesen Widerstand überwindet in der Verkündigung für seinem Evangelium. Ich möchte beten. Ich danke dir, Vater im Himmel, dass deine Liebe vor Grundlegung der Welt gilt. Und dass aufgrund von dieser erwählenden Liebe so Gewissheiten feststocken können wir, nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da, weil du uns hebst, Herr. So wie du uns berufen hast in deiner souveränen Liebe, so erhaltest du uns auch. Du bist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und deswegen sind wir Überwinder und überwinden weit durch den, der uns geliebt hat. Den Sohn Jesus, wir preisen dich, Vater, und danke, dass du uns das vor Augen geführt hast, deine Liebe, deine Souveränität. Und ich bitte dich, Herr, dass wir uns darin betten können, dass wir ruhen können in dem. Und ich danke dir, Herr, dass das uns macht, zu Nachfolgern, die ihr Leben ausschütten als Trankopfer für die, weil du uns so liebst. Hab Dank dafür. Amen.